Ja, auch nochmal liebe Grüße von der Eckstein-Gemeinde an euch hier. Wir sind ja immer eng verbunden. Wir haben ja auch schon einiges an Austausch hier gehabt. Prediger, die hier gekommen sind, ehemalige Mitglieder, die hier gekommen sind. Ja, wir sind ja ständig im Austauschen hier. Und wir freuen uns, die Zeit wirklich mit euch auch zusammen zu haben. Wir sind eng verbunden mit euch und wollen deswegen auch zusammen heute Gottes Wort studieren und uns damit beschäftigen. Ihr könnt eure Bibeln schon mal aufschlagen zum Römerbrief, Kapitel 3. Wir werden uns heute, wie ihr schon vorne seht, die Vers 21 bis 24 anschauen. Und wir wollen mit einer Geschichte beginnen, die ein bisschen etwas mit dem zu tun hat, was wir gerade in den Sprüchen gelesen haben, nämlich mit einer törichten Frau. Nicht, weil sie selber als Frau töricht ist, sondern weil ihr Verhalten und ihr Denken töricht ist. Und diese Frau, die traf einmal einen Evangelisten, der mit ihr über das Evangelium eben redete, und er betonte, dass jeder Mensch ein Sünder sei. Worauf diese reiche englische Dame erwiderte: Aber Damen sind doch keine Sünder. Da war der Evangelist erstmal überrascht und er sagte: Oh, wie das denn? Wer ist denn dann ein Sünder? Worauf die Dame dann antwortete und sagte: Na, nur junge Männer in ihren törichten Tagen, die sind Sünder. Als der Evangelist dann weiter mit ihr redete und sie versuchte, davon zu überzeugen und darauf bestand, dass wirklich jeder alleine durch Jesus Christus errettet werden kann und muss, und zwar auf dieselbe Art und Weise, wie ihr Diener zum Glauben kommen muss, nämlich durch unverdiente Gnade, im Glauben allein an Christi Versöhnungswerk, darauf erwiderte sie mit diesen Worten: Nun, dann möchte ich nicht errettet werden. Und diese kurze Geschichte zeigt den Zustand der Menschen auf tragische Art und Weise. Der Mensch hört das Evangelium, er versteht, dass die Welt um ihn herum gefallen ist. In diesem Beispiel hat sie verstanden, es gibt törichte junge Männer. Das Problem ist nur, dass man sich selber nicht als Teil des Problems dieses gefallenen Zustandes sieht. Das ist die Grundlage von der gesamten Menschheit. Man sieht um sich herum, dass es eine gefallene Welt ist, aber wir sehen uns selber nicht als Teil dieses gefallenen Problems, so wie die junge Dame. Und das ist der Stolz des Menschen. Der Stolz des Menschen hält ihn davon ab, das zu sehen und anzunehmen, was um ihn herum vollkommen zerstört ist und vollkommen verloren ist. Und es hält ihn davon ab, anzunehmen, dass er selber Teil dieses Problems ist. Der Stolz des Menschen, wie in dieser Geschichte, hält ihn dann auch noch davon ab, um zu sehen, dass er die gleiche Erlösung braucht wie der Drogendealer um die Ecke oder der Mörder im Gefängnis. Er meint nämlich, besser zu sein als diese Menschen. Wie in der Geschichte die junge Dame eben auch. Und das ist die tragische Ausgangslage der gesamten Menschheit. Und es ist ihr Markenzeichen ihres Verlorenseins. Eben, dass sie so denken, dass die Menschen so sind und so handeln und so denken, zeigt, dass sie vollkommen verloren sind. Und jeder von euch, der einmal evangelisieren war, hat diese Art von Menschen schon mal getroffen. Es ist, über kurz oder lang, findest du in der Evangelisation, wenn du mit Menschen redest über den Glauben, immer auf irgendeine Art und Weise der Versuch, sich selber nicht als Problem herauszunehmen aus dem, was du sagst. Du zeigst aus der Schrift heraus, dass die Welt verloren ist und vollkommen verdorben ist, und da findest du vielleicht sogar Zustimmung, und doch sieht der Mensch sich immer nicht als Teil dieses Problems. Mit diesem Hintergrund als Fakt schreibt nun Paulus die ersten drei Kapitel des Römerbriefs. Wie ein geübter Kriegsherr schreitet er von Argument zu Argument vor gegen diese menschlichen Irrglauben statt, um sie später einzunehmen, und zwar komplett. Und sein Hauptanliegen in diesen ersten drei Kapiteln, die ich dann ganz kurz zusammenfasse für euch, weil ihr nicht in dieser Reihe drin seid, sein Hauptanliegen lautet: Gott wird jeden einzelnen Menschen nach seinen Werken richten. Und das Problem dieses Menschen ist, dass der Maßstab, nach dem Gott richtet, Gottes Heiligkeit ist. Und deswegen ist jeder schuldig. Jeder einzelne Mensch, niemand kann nämlich diese Gerechtigkeit, diese gerechten Werke von Gott halten. Nun, um das alles nochmal zu verdeutlichen, und jetzt zeige ich euch ein bisschen den Rückblick von den ersten drei Kapiteln, stellt Paulus uns zwei Personengruppen vor. Die erste Personengruppe, die er uns vorstellt, nennen wir sie mal irrgläubige Sünder. Irrgläubige Sünder, das ist von Kapitel 1, Vers 18 bis zum Ende von Kapitel 2. Und er führt sechs Gründe an, weshalb diese Menschen das Evangelium benötigen. Und im Endeffekt ist in diesen Menschen sind wir alle inkludiert. Einmal gewesen oder immer noch. Und die sechs Gründe, die er da nennt, fängt in 1, Vers 20 an. Wir brauchen alle das Evangelium als irrgläubige Sünder, weil wir die Wahrheit unterdrücken. Kapitel 1, Vers 20. Wir sehen sie um uns herum in der Schöpfung und wir unterdrücken sie, weil wir sie nicht wahrhaben wollen. Der zweite Grund, weshalb wir alle das Evangelium benötigen, ist, weil wir Gottes Ehre ablehnen und unsere eigene suchen. Das ist Kapitel 1, Vers 21. Wir unterdrücken die Wahrheit, wir lehnen Gottes Ehre ab und suchen unsere eigene. Der dritte Grund, weshalb diese irrgläubige Sünder das Evangelium benötigt, ist, weil wir Gott nicht danken können. Wir können Gott nicht danken, weil wir denken, wir ihn brauchen ihn nicht. Wir können alle Dinge selber erschaffen. Das ist Kapitel 1, Vers 21, weiterhin der zweite Teil davon. Der vierte Grund, weshalb wir das Evangelium benötigen, ist, weil wir die menschlichen Weisheiten, Gottes Weisheiten vorziehen. Nämlich meistens unsere eigene Weisheit. Das ist Kapitel 1, 22 bis 23. Der fünfte Grund, weshalb wir das Evangelium benötigen, ist, weil wir Gottes Grenzen ausradieren, die er in der Schöpfung gegeben hat. Und zwar tun wir das, um unseren eigenen Gelüsten nachzugehen, weil wir denken, dass sie uns wirklich Frieden bringen. Das ist Kapitel 1, 24 bis 27. Und der sechste Grund, weshalb wir das Evangelium benötigen als irrgläubige Sünder, ist, weil wir durch unsere Taten am Ende genau das zeigen, dass wir gefallene Herzen haben. Wir lügen, wir morden, wir neiden. All diese Dinge sind in unserem Leben für alle offensichtlich. Und das ist der sechste Grund, weshalb wir das Evangelium benötigen. Und eigentlich müsste das schon reichen für Paulus, um alle davon zu überzeugen, dass wir Gottes Hilfe benötigen. Doch es gibt eine zweite Gruppe von Menschen, an die Paulus nun denkt, und die fasst sich, an der diese Information vorbeigeht, als ob sie wirklich nicht Teil davon sind. Und das sind nämlich die ganzen religiösen und spirituellen Leute dieser Welt. Das ist die zweite Gruppe von Menschen, die Paulus hier nennt. Und er zeigt in Kapitel 2 und macht deutlich, dass diese Menschen eine Kombination von sieben Lügen glauben, was sie davon abhält, an das Evangelium zu glauben. Nennen wir diese Gruppe die rechtgläubigen Sünder. Also nicht die irrgläubigen Sünder, sondern die rechtgläubigen Sünder. Sie denken, sie sind recht in ihrem Glauben und brauchen deshalb das Evangelium nicht. Und die Lüge, die er hier nennt, ist in Kapitel 2, Vers 1 bis 2 die erste. Ich bin ja moralisch besser als die anderen. Wie die junge Frau gerade in unserem Beispiel. Ich bin moralisch besser. Ich habe das noch nicht gemacht und das nächste noch nicht gemacht. Die zweite Lüge, die unter diesen rechtgläubigen Sündern zu finden ist, heißt in Kapitel 2, Vers 3, ich werde Gottes Gericht entkommen, weil ich die Sünden von anderen erkennen kann. Ich kenne Sünde und ich sehe sie in anderen und deswegen habe ich kein Problem vor Gott. Das ist Kapitel 2, Vers 3. Kapitel 2, Vers 3 und 4 zeigt Paulus auf, dass es eine dritte Lüge gibt, die diese Menschen glauben, nämlich, ich brauche weniger Gnade als andere, weil ich ja religiös bin. Weil ich zur Gemeinde gehe, weil ich dieses tue oder das nächste tue. Deswegen brauche ich Gottes Gnade nicht. Ich tue ja genügend. Die vierte Lüge, die Paulus hier anführt, ist in 2 Vers 5 zu finden, Kapitel 2 Vers 5. Ich brauche mich nicht bekehren, weil ich ja in ... groß geworden bin. In einer christlichen Gemeinde, in einem christlichen Zuhause, in einer christlichen Schule oder was auch immer. Oder in dem Beispiel, das Paulus hier natürlich anführt, ich bin als Jude geboren und deswegen brauche ich Gottes Gnade nicht auf die gleiche Art und Weise wie die anderen. Das ist die Lüge, die er in Kapitel 2, Vers 5 zeigt. In Kapitel 2, Vers 11 finden wir die fünfte Lüge, nämlich Gott mag mich mehr als andere Sünder, weil ich gar nicht so schlecht bin wie sie. Ja, ich tue auch Sünden und ich bin nicht so perfekt wie andere, aber ich bin nicht so schlecht wie der da. Das ist die fünfte Lüge. Die sechste Lüge, die Paulus anführt, ist in Kapitel 2, Vers 23. Gott übersieht meinen Ungehorsam, solange ich weiß, dass es Sünde ist. Das ist auch bei den Juden zu finden in Kapitel 2, Vers 23. Ja, ich weiß, ich sündige, aber solange ich weiß, dass ich sündige, ist es ja in Ordnung, nicht wahr? Ich weiß es ja zumindest und deswegen brauche ich Gottes Gnade nicht so sehr wie der Nächste. Und die siebte Lüge, die diese religiösen Menschen, diese spirituellen, diese rechtgläubigen Sünder dazu führt, das Evangelium nicht anzunehmen, ist die Idee, dass Gott mein Ungehorsam übersieht, weil ich ja gewisse Rituale tue. In dem Fall von den Juden war es, ich halte die Gebote oder ich gehe zum Sabbat oder ich gehe in die Gemeinde oder ich lese so und so viel Bibel oder ich tue was auch immer und deswegen ist mein Ungehorsam gar nicht so schlecht, so wie vielleicht der andere neben mir. Also Paulus macht in diesen drei Kapiteln unmissverständlich klar, für jeden einzelnen Menschen, der dies lesen mag, der rechtgläubige Sünder und der irrgläubige Sünder, dass er falsch gewickelt ist. Dass sie alle vor Gottes Zorn keinen Halt haben, weil ihre Werke an Gottes Werken gemessen werden und nichts davon bestehen kann. Und somit ist jeder verloren. Ja, auch du und ich, wir sind verloren. Es sei denn, Gott hat eingegriffen. Und das sehen wir heute in unserem Abschnitt. In unserem Abschnitt heute spricht nämlich Paulus von der universellen Notwendigkeit. Universell, weil es eben jeden angeht. Die universelle Notwendigkeit von Erlösung. Und zwar Erlösung durch Jesus Christus, durch Glauben allein. Sowohl für den Juden, sagt er, und das ist die Gruppe von Menschen, die religiösen Irrgläubigen sind, als auch für die Nation, und das ist die andere Gruppe. Es geht dabei um die Frage, wie der verlorene und schuldige Mensch, von dem Paulus ausgeht, dass die gesamte Menschheit das so ist, gerecht vor Gott stehen kann. Oder vielleicht anders gesagt, wie kannst du eines Tages mal gerecht vor deinem Richter stehen, wenn er dich an deinen Werken misst? Und wenn er deine Werke gegen seine Werke hält, wie kannst du bestehen? Oder vielleicht anders gefragt, wie aus diesem bekannten alten Kirchenlied, was macht denn dich von Sünden rein? Oder was erlöst dich denn von Schuld? Oder was versöhnt dich denn mit Gott? Und Paulus gibt eine ganz einfache Antwort und die ist Gottes perfektes Werk in Jesus Christus. Gottes perfektes Werk in Jesus Christus ist das, was dich reinmacht. Es ist das, was dich vor Gott gerecht stehen lässt. Es ist das, was dich erlöst. Gott stellt dieses Werk für jeden Menschen bereit, der es im Glauben annimmt. Es ist Rechtfertigung, von der redet Paulus ganz oft. Das heißt, ein Schuldiger wird als unschuldig erklärt. Es ist Rechtfertigung aus Glauben allein. Oder wie Martin Luther es sagte, sola fide. Gerecht gemacht, aus Glauben allein, das ist das Thema, um das Paulus sich hier dreht. Wir lesen nun die Verse 21 bis 24 aus Kapitel 3, Römer Kapitel 3, Verse 21 bis 24 und werden hier gleich vier Gründe sehen, weshalb das einer der wunderbarsten Stellen ist, die wir in der Bibel finden können. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihm hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Nun, wir werden heute hier vier wunderbare Gründe hören, weshalb du und ich wirklich ein für alle Mal gerecht vor Gott stehen können. Wir können hier sehen, wie wir von der größten Tragödie der Menschen, von der wir gerade gehört haben, diese vollkommene Verdorbenheit und Verlorenheit, wie wir von dieser größten Tragödie zum größten Triumph kommen können. Und zwar nämlich durch Glauben allein, wie wir gelesen haben. Glauben an das vollendete Werk Jesu Christi. Und dieses Erlösungswerk, Jesus Christus, ist fähig, Frieden zu schaffen zwischen dir und Gott. Es ist fähig, Frieden zu schaffen zwischen dir und Gott aus vier Gründen, die wir uns heute anschauen werden. Und der erste Grund ist, weil es Gottes Werk ist. Weil es Gottes Werk ist. Der zweite Grund, weshalb es fähig ist, Frieden zu schaffen zwischen Gott und dir, ist, weil es ein Glaubenswerk ist. Und der dritte Grund ist, weil es ein Werk ist, das für jedermann gilt. Der vierte Grund ist, weil es ein rechtfertigendes, stellvertretendes Werk ist. Das sind die vier Gründe, weshalb dieses Werk Jesu Christi ein für alle Mal uns Frieden schafft zwischen Gott und uns. Weil es Gottes Werk ist, weil es ein Glaubenswerk ist, weil es ein Werk für jedermann ist und weil es ein stellvertretendes Werk ist. Also, wenn du heute zuhörst und du bist erlöst und du bist schon sicher, dass das auch dich betrifft, dann staune heute wieder aufs Neue und lob und preise Gott für das, was er in deinem Leben schon getan hat. Und wenn du es nicht bist, wenn du noch nicht erlöst bist und es vielleicht auch nicht sein möchtest, dann hör gut zu und nimm dir diese Zeit, denn das kann wirklich deine komplette Ewigkeit ändern, wenn du diese eine einfache Wahrheit verstehst. Also der erste Grund, den Paulus hier nennt, fängt mit Gott an. Schaut euch Vers 21 an. Dieses Werk ist ein Werk Gottes. Jetzt aber, schreibt Paulus, ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Dieses Jetzt aber sind mächtige Worte. Es sind mächtige Worte, die im Hintergrund von all der Dunkelheit stehen, die ganzen vorherigen drei Kapitel stattgefunden haben, wo Paulus gezeigt hat, nein, der Mensch ist wirklich vollkommen, komplett verloren. Und dann kommen diese mächtigen zwei Worte. Das sind die wunderschönsten Worte, die wir in der Bibel finden können. Jetzt aber. Oder Gott aber. Jetzt aber ist nämlich außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden von Gott. Er zeigt hier einen zeitlichen Aspekt auf. Jetzt aber, jetzt ist es passiert. Es heißt schon, es ist lange in Vorbereitung gewesen. Ja, es wurde erwartet, im Alten Testament vorhergesagt und jetzt deutlich gemacht worden. Wir haben ja in Kapitel 1 gehört, der Mensch ist schon immer ungerecht gewesen. Es gab noch nie einen gerechten Menschen. Er war schon immer verloren, er war schon immer unter dem aktiven Zorn Gottes. Er hat sich von Gott losgeeist, ist seinen eigenen Gelüsten nachgerannt und betet sich selbst an, ist gottlos und hoffnungslos in seiner eigenen Sünde verloren. Das ist der Zustand der Menschheit. Das ist der Zustand nach 1. Mose Kapitel 3. Aber, schaue ich den Vers nochmal an, Vers 21, was steht da? Jetzt, aber. Trotz all dem hat Gott eingeschritten. In der dunkelsten Nacht der Menschheit scheint Gott mit seinem Licht und er gibt die Lösung. Immer wieder lesen wir in der Schrift von diesem Muster. Ich nehme euch mal ein paar Beispiele, wie Gott in die verlorene Menschheit eingreifen muss, um sie zu retten. Wir beginnen in 1. Mose 8, Vers 1. Ich lese es nicht vor, ich sage es nur einfach, ihr kennt die Geschichte, das ist die Geschichte von der Flut. Noah ist schon über ein Jahr auf der Arche unterwegs und ihr wisst wahrscheinlich, er hat die Bibel noch nicht gelesen, er weiß nicht, wie das Ganze endet. Unter ihm ist die gesamte Menschheit vernichtet worden in einer Riesenflut. Niemand lebt mehr, nur noch diese 8 Leute auf der Arche. Und er hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Er weiß gar nicht, ob sie vielleicht jemals wieder landen werden. Und doch, was passiert? Da lesen wir in 1. Mose 8, Vers 1. Da gedachte Gott an Noah. Und das ist der Beginn der neuen Welt. Gott musste eingreifen. Er hat dafür gesorgt, dass das Wasser nach unten kam. Er hat dafür gesorgt, dass die Arche sicher irgendwo landete. Und er hat dafür gesorgt, dass die Tür auch wieder aufging. Er hat die Tür ja zugemacht, wie ihr vielleicht noch euch daran erinnern könnt. Ein weiteres Beispiel, 1. Mose 50, Vers 20. Die Geschichte von Josef, ihr kennt sie ja auch. Ja? Josef wurde von seinen Brüdern verkauft nach Ägypten und vergessen. Und was sagt dann Josef am Ende über die ganze Geschichte, nachdem alles passiert ist und erneuert wurde? Da, ihr gedachtet mir zwar Böses, aber Gott. David in 1. Samuel 23, Vers 14 ist ein weiteres Beispiel. Er musste so oft vor Saul fliehen und in diesem Fall auch wieder. Und da lesen wir über David. David blieb in der Wüste auf den Bergfesten und hielt sich im Bergland auf, in der Wüste Ziph. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott. Aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Weshalb hat Saul David nicht getötet? Es ist nicht, weil David so schlau war. Es ist, weil Gott eingegriffen hat. Oder Jona, auch ein interessantes Beispiel, Jona 2, Vers 6 bis 7, der widerspenstige und ungehorsame Prophet, der vor Gott versuchte wegzurennen, schreibt Folgendes: Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, mehr Gras umschlang mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. In so einem Sturm von Bord geworfen zu werden, in das tiefe Meer zu fallen, ist sicherlich das Ende jedes Menschen, nicht wahr? Dann schreibt er aber: Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Immer wieder passiert das Gleiche. Der Mensch ist verloren, Gott aber. Die Menschen brachten am Ende sogar ihren eigenen Erlöser um. Der Messias, der kam, um die Welt zu erretten und zu erlösen. In der Apostelgeschichte 3, Vers 15 lesen wir davon: Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Und damit ist alles vorbei? Nein, es ist nicht alles vorbei, weil es noch nie an den Menschen hing. Und der Vers geht weiter: Ihn hat Gott aber aus den Toten auferweckt. Gott aber. Die wunderbarsten Worte, die du jemals in der Bibel finden kannst. Wenn du dein Leben kennst, wenn du sogar nicht im Glauben bist und du kannst nicht verstehen, wie kann Gott dir jemals vergeben, erinnere dich an diese Worte. Gott aber ist fähig. Und das schreibt Paulus dann auch später, zwei Kapitel weiter in Römer 5, Vers 8, hört kurz zu: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat dich und mich geliebt an dem Punkt, wo wir nicht liebenswert waren, wo wir noch seine Feinde waren, wo wir Sünder waren. An dem Punkt ist Gott eingestiegen in unser Leben. Alles das verdeutlicht eines: Gott überlässt den Menschen nichts sich selbst. Er schreitet ein, und im Gegensatz zu der Ungerechtigkeit der Menschen resultiert aus seinem Einschreiten Gerechtigkeit. Wahre Gerechtigkeit, selbst für Sünder. Schaut jetzt Vers 21 nochmal an. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Es ist sowohl die Gerechtigkeit, die er hat, als auch die, die er gibt, die mit ihm kommt. Sie wird nun offenbar und kommt zu den Menschen. Vielleicht hast du es gerade in dem Vers gelesen. Wo wird denn diese Gerechtigkeit offenbar? Schau dir den Text nochmal an. Wo kommt sie denn vor? Und das ist nun der Schock gewesen für jeden Juden, der das gelesen hat. Diese Gerechtigkeit Gottes, nein, sie kommt nicht in dem Gesetz vor, sondern außerhalb des Gesetzes. Dort ist sie offenbar gemacht worden. Das war für den Juden ein vollkommenes Novum und ein vollkommener Schock. Außerhalb des Gesetzes soll Gottes Gerechtigkeit offenbar werden. Wie denn das? Es ist ohne das Gesetz Mose. Das ist, was Paulus hier sagt. Ohne Werke des Gesetzes, hier wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Offensichtlich ist Gottes Gerechtigkeit nicht an sein Gesetz und dann nicht an Werke gebunden. Und dennoch schreibt Paulus, wie ihr hier gelesen habt, dass es wohl darin liegt, im Gesetz. Es wird offenbar dadurch. Es ist ersichtlich dadurch. Vers 21, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Die Gerechtigkeit Gottes wird vom Alten Testament, das ist, was Gesetz und Propheten bedeutet, bezeugt. Also es ist dort zu finden und doch ist es außerhalb davon. Also Paulus schreibt hier für den Juden fast unglaubliche Dinge. Nämlich, dass es schon immer Gottes Plan war, den Menschen außerhalb vom Gesetz zu erretten. Wie gesagt, das war undenkbar für den Juden, denn das ist alles, was um sein Leben herum passierte. Ja, du musst diese Dinge tun, um vor Gott gerecht zu sein. Das war das Denken. Aber wieso hat Gott denn das Gesetz gegeben, würde der Jude sagen? Wieso hat denn Gott das Gesetz gegeben und uns all diese Dinge machen lassen? Jeden Tag, die ganze Zeit müssen wir diese Dinge tun. Wieso hast du dann das Gesetz gegeben? Nun, Paulus geht dann später in Römer 7 darauf ein und zeigt, wieso Gott das Gesetz gegeben hat. Das ist eine wichtige Sache zu verstehen. In Römer 7, Vers 1 schreibt er, was wollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Das Gesetz Gottes ist gegeben, damit wir verstehen, wir können es nicht halten. Wir schaffen es nicht, nach Gottes Maßstab zu leben. Das heißt, wir brauchen einen Mittler. Ich schaffe es nicht, deswegen brauche ich jemanden anderen außerhalb von mir. Ja, Gott hat das Gesetz gegeben, aber wisst ihr, was er im Gesetz noch gegeben hat? Er hat Opferaltäre befohlen im Gesetz. Das zeigt doch schon von Anfang an auf, dass wir das Gesetz niemals halten können. Wieso gab es denn Opferaltäre? Ich werde doch immer wieder sündigen, deswegen gibt es die. Und das ist schon inkludiert gewesen in dem Gesetz und die Menschen haben das nicht gesehen. Das ist der Weg der Gerechtigkeit, den Gott hier aufzeigt. Dann schauen wir mal Vers 22 nochmal an. Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt kommt der Punkt, wie diese Gerechtigkeit kommt, durch den Glauben an Jesus Christus. Die Gerechtigkeit Gottes kommt zu den Menschen durch den Glauben. Nicht durch Werke, nicht durch das Halten von Gesetzen, nicht durch irgendwelche Rituale, die du tun musst, sondern durch den Glauben, schreibt Paulus an Jesus Christus. Der Glaube an den Messias, den Erlöser Gottes, Jesus Christus, das ist, was Gerechtigkeit bringt. Und somit verstehen wir, was das Gesetz ist. Wir können es illustrieren, dass das Gesetz mehr wie ein Spiegel ist. Ja, Paulus zeigt, dass es uns als Sünder zeigt. Das Gesetz ist ein Spiegel, aber wie ihr alle wisst, stellt euch mal das vor, ihr kommt draußen rein von Gartenarbeit, ihr habt überall Laub und Dreck in eurem Gesicht und ihr geht in euer kleines WC und schaut euch in den Spiegel und was seht ihr da? Ihr seht Dreck in eurem Gesicht. Okay, wunderbar. Was kann der Spiegel nun aber nicht machen? Der Spiegel kann nicht dein Gesicht sauber machen, nicht wahr? Brauchst du denn, um dein Gesicht sauber zu machen? Du brauchst Wasser. Und woher kommt das Wasser? Das kommt aus dem Hahn heraus. Und so ist es auch mit dem, was Paulus uns hier aufzeigt. Er zeigt uns auf, dass das Gesetz der Spiegel ist. Der Spiegel kann uns aber nicht reinigen. Er kann nur zeigen, dass wir etwas Dreck in unserem Gesicht haben. Das Wasser ist Jesus und sein Erlösungswerk. Oder vielleicht das Blut Jesu Christi, wenn wir das jetzt so illustrieren wollen. Das reinigt uns. Und der Wasserhahn, das ist der Glaube, wie das Wasser zu uns kommt. So zeigt Paulus auf, Glaube funktioniert und wo Gesetz steht. Und das bringt uns nun, und das bringt Paulus zum zweiten Grund, weshalb wir wirklich gerecht vor Gott stehen können. Und das ist, weil es eben ein Glaubenswerk ist. Wir haben es gerade schon angerissen, Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied zwischen den Menschen. Das ist wirklich das Herzstück des Christentums. Das ist das Herzstück unseres Glaubens, was Paulus hier sagt. Und es beginnt mit der Frage, wie denn dieser Glaube aussieht. Was muss ich denn glauben? Okay, wenn es durch Glaube alleine ist, was muss ich denn glauben? Was muss ich denn tun? Nun, wenn ich den Text nochmal anschaut, Paulus gibt uns hier zwei Inhalte von diesem Glauben, was wir glauben müssen. Erstens ist in Vers 22 der Glaube an Jesus und sein Erlösungswerk. Das ist der Glaube an Jesus und sein Erlösungswerk. Schaut euch Vers 22 nochmal an. Es ist der Glaube an Jesus Christus. Also Paulus meint hier den Glauben an Jesus als den Sohn Gottes, als Gott selber. Das heißt nicht an eine Religion, nicht an eine Kirche, nicht an eine Philosophie, sondern an eine Person, die wirklich gelebt hat und die Gott wirklich geschickt hat und die Gott selber ist. Und genauer gesagt ist es nicht nur die Person, sondern auch an das gesamte Werk dieser Person. Paulus macht das gleich deutlich in Vers 24, schaut euch das an, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt wurden oder werden durch seine Gnade aufgrund von was? Aufgrund von der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also an die Person und an sein Werk. Das ist der Inhalt des Glaubens. Wenn ich an die Person glaube, wenn ich weiß und verstehe, dass er wirklich existiert und dass Gott wirklich existiert und dass er die belohnt, die ihn suchen, nämlich durch die Erlösung in seinem Erlösungswerk, das ist der erste Grundschritt des Glaubens. Das ist der Inhalt. Das setzt voraus die ersten drei Kapitel des Römerbriefs, dass ich verstehe, ich brauche das, weil ich ein Sünder bin, weil ich verloren bin, weil ich ohne Gott aufgeschmissen bin, weil ich noch in der Dunkelheit tappe. Aber wenn ich hier sitze oder zuhöre und denke, das brauche ich alles gar nicht. Ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Dann bin ich noch nicht im Glauben. Dann habe ich das noch nicht verstanden, dass ich Gott brauche. Und ich verrate euch mal noch ein Geheimnis. Gott braucht dich und mich nicht. Gott braucht dich und mich nicht. Er wäre wunderbar immer noch Gott geblieben, hätte er nicht einen einzigen Menschen in dieser Welt erschaffen. Unsere Existenz hat zu Gott nichts hinzugefügt. Gott braucht auch unsere Anbetung nicht, gleichwohl er sie für uns möchte, dass wir ihn anbeten, weil das das Allerbeste ist, was wir haben können. Aber wir verändern Gott nicht. Weder durch unsere Heiligung noch durch unsere Sünde. Aber Gott hat um unsretwillen, weil er uns liebt, Erlösung geschaffen, damit wir zu ihm kommen können und ihn finden können, weil er das Allerbeste ist, was es gibt. Und deswegen ist es ein Glauben an dieses Erlösungswerk. Und wir brauchen dieses Verständnis davon, dass wir Sünder sind, dass wir es benötigen. Und das macht eines deutlich, dass es keinen rettende Gotteserkenntnis getrennt vom Glaube an Jesus Christus gibt. Es gibt keine rettende Gotteserkenntnis getrennt vom Glauben an Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Der zweite Punkt, den Paulus hier zeigt, ist nicht nur den Inhalt des Glaubens, sondern auch über den Glauben selbst. Nämlich, dass der Glaube ein Mittel ist und kein Werk. Man könnte ja sagen, naja, ihr sagt die ganze Zeit, es ist ohne Werke, und dann sagt ihr, ihr müsst ja glauben, das ist doch ein Werk, oder? Und Paulus sagt, nein, das ist kein Werk, Glaube ist ein Mittel. Wie wir gerade in der Illustration vorher gehört haben, das ist der Wasserhahn, durch den das Wasser kommt zu unserem Gesicht, damit wir rein werden. Das macht den Glauben nämlich nicht zu einem Werk, sondern zu einem Mittel. Es ist, wie das passiert, das ist, wie Gottes Gerechtigkeit zu uns gelangt. Und Paulus macht es im Römerbrief an unterschiedlichen Stellen deutlich. Am deutlichsten sagt er es aber in Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe es, ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Glaube ist kein Werk. Es ist nicht etwas, was wir tun. Gleichwohl ist es das, was Gott uns gibt, um dieses Erlösungswerk an uns wirksam zu machen. Niemand von uns, wie wir in den ersten drei Kapiteln von Römer gelesen haben, bringt irgendetwas mit sich, außer seine eigene Sündhaftigkeit, die Notwendigkeit für die Erlösung überhaupt erstmal notwendig macht. Nein, alles, was wir erlangt haben, ist alleine zu Gottes Ehre und alleine, weil wir es nicht verdient haben. Es ist Gnade alleine. rettender Glaube erwartet alles von Christus und nichts von sich selbst. Rettender Glaube erwartet alles von Christus und nichts von sich selbst. Nun, man kann sich jetzt nun die Frage stellen, wer kann denn das alles glauben? Wer kann denn das glauben? Das bringt uns zum dritten Grund, weshalb das wirklich, dieses Werk wirklich uns gerecht vor Gott macht. Und das ist, weil es ein Glaube für jedermann ist. Vers 23, unser dritter Grund heute, ist ein Werk für jedermann. Schaut euch den Vers an, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wer hat gesündigt? Alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt, das heißt, sie sind von Natur her Sünder und zeigen durch ihre Früchte, durch ihr Leben, dass sie genau das sind, nämlich von Natur her Sünder, weil sie nicht aufhören können zu sündigen. Und ich verrate euch mal ein kleines Geheimnis. Das Wort alle, was hier steht, ist in der Ursprache, bedeutet alle. Jeder einzelne Mensch. Es ist kein Geheimnis. Es ist nicht verborgen, es ist nicht irgendwie verschachtelt, es ist wirklich, was Gott hier meint. Alle sind Sünder. Und das Wort alle, was Paulus hier verwendet, ist wirklich ein wichtiges Wort, weil auch daraus folgert, dass wenn alle wirklich Sünder sind, für wen ist dann die Erlösung gekommen? Für alle. Gott gibt für alle die Möglichkeit, genauso wie alle Sünder sind. Erlösung durch den Glauben können alle erreichen. Gleichwohl müssen sie glauben. Nicht alle sind erlöst worden durch den Tod Jesu Christi und doch können alle glauben. Weil es, so schreibt Paulus hier, unter den Menschen keinen Unterschied gibt. Jeder ist ein Sünder, vom Atheisten bis zum Religiösen, vom Pervertierten bis zum Moralisten. Und doch kann jeder errettet werden. Weil eben der Maßstab Gottes an alle, den er wirklich an jeden einzelnen Menschen ansetzt, nicht die Werke des Menschen sind, sondern seine eigene Heiligkeit. Und diese verfehlen wir ja alle und doch bekommen wir sie geschenkt durch den Glauben an Jesus Christus. Und zwar alle. Dieser Vers hier ist ein wunderbarer Vers, Römer 3, Vers 23, weil es die kürzeste Definition von Sünde ist, die es gibt. Es gibt viele Definitionen von Sünde, aber wenn ihr euch daran erinnern möchtet, die kürzeste, die die Bibel gibt, finden wir hier in diesem Vers, weil sie uns aufzeigt, wie Sünde funktioniert. Es gibt keine 7 Todsünden, wie die katholische Kirche es hat, oder wie viele Sünden wir auch immer in unserem Kopf haben, moralische Übertretungen, Alkoholismus, Abhängigkeiten jeder Art, Zorn, Diebstahl, Ehebruch, Habsucht, Mord, Totschlag, Vergewaltigung. Wenn wir an Sünde denken, denken wir an diese Dinge. Aber Paulus macht es viel einfacher. Er sagt, nein, Sünde ist es, nicht die Herrlichkeit zu haben, die du vor Gott haben solltest. Und somit ist jeder ein Sünder. Egal wie moralisch oder wie amoralisch du bist, vollkommen gleich. Egal wie religiös oder wie gottlos du bist, vollkommen gleich. Weil der Maßstab ist, die Heiligkeit, die Herrlichkeit, die du haben solltest, die Gott dir aufzeigt. Und die hast du nicht. Keine Anzahl von guten Werken und Überzeugungen, Güte, Ernsthaftigkeit, Askese, Gesetzlichkeit, Religion, Spiritualität oder irgendwelche übermäßige Freundlichkeit macht dich ein Hauch herrlicher vor Gott. Seine Liebe und seine Gunst kann nicht verdient werden durch irgendwelche Dinge. Und das war das Problem eben der reichen Dame aus der Anfangsgeschichte. Sie dachte, dass sie besser ist als andere und deswegen Gott nicht notwendig hat. Das war auch das Problem der Juden, an die Paulus hier auch schreibt im Römerbrief. Sie dachten, dass sie besser waren als die Nation, weil sie ja Gottes Volk sind. Und das ist auch wirklich dein und mein Problem. Im Tiefen unseres Inneren denken wir, wir sind besser als andere. Bis Gott uns greift und uns zeigt, wer wir wirklich sind. Und das Paradox der Schrift ist ja dieses. Paulus schreibt in seinem letzten Brief, im 2. Timotheusbrief, dass über sich selbst, oder im 1. Timotheusbrief, dass er, was ist? Der größte aller Sünder. Wie kann Paulus, nachdem er so viel miterlebt hat und Gott ihn so heran hat wachsen lassen und ihm so Vertrauen geschenkt hat, wie kann er das über sich selber sagen? Weil er im Licht Gottes stand und je mehr ich im Licht stehe, umso mehr sehe ich all die Schatten um mich herum, die von mir abgeworfen werden. Aber der Mensch ohne Gott denkt, dass er nicht das ist. Und somit ist es paradoxe, je erwachsener und je fortgeschrittener ich im Glauben werde, umso mehr erkenne ich, wie abgrundtief verloren ich ohne Gottes Gnade doch bin. Deswegen ist dieser Text auch für dich und für mich, die wir schon lange erlöst sind und schon lange Gott kennen, weil wir das manchmal meinen zu vergessen. Nein, es war noch nie dein und mein Werk oder dein und mein irgendetwas. Es war schon immer nur allein Gottes Gnade. Es ist Hoffnung für alle, von der wir hier lesen. Dieses Jetzt aber, weil es für jedem die Möglichkeit gibt, teilzuhaben an dieser ewigen Gerechtigkeit. Es ist sola fide für jedermann. Aber nicht einfach nur, weil Gott das so gemacht hat, sondern weil du glaubst daran. Das ist, was das Ganze aktiviert. Es ist Glauben für alle. Und dieses Wort kommt so oft vor, schaut euch mal Vers 22 an als Beispiel, die zu allen und auf alle kommt. Es sind alle, die glauben müssen. Es sind alle verloren und es kommt aber auch auf alle. Und deswegen ist es ein Glaubenswerk für jedermann. Und das ist das Wunderbare an diesem Werk. Nun, ich möchte hier einen kurzen Moment nehmen und euch darüber ein bisschen vor Augen zu malen, wie wir das in unserem Alltag denn ausleben. Wenn wir nämlich an das Evangelium glauben, wenn wir wirklich gläubig geworden sind, überlegt mal, wie leben wir denn unsere Beziehungen aus um uns herum? Mache ich es vielleicht nicht gerade andersherum, dass ich die Menschen um mich herum, zu Hause, in der Gemeinde, in der Familie, auf der Arbeit, wie auch immer, dass ich meine Beziehung von, meine Liebe zu ihnen abhängig mache von ihren Werken? Ist es nicht oft so, dass wir diejenigen lieben, die uns lieben und diejenigen nicht lieben, die uns nicht wohlgesonnen sind? Aber wenn wir das Evangelium verstanden haben, wie kann ich als Gläubiger meine Liebe abhängig von Werken machen? Das ist, was hier aus diesem wunderbaren Text so deutlich hervorschreit. Ich kann nicht. Es ist Gottlosigkeit ohne Ende, wenn ich meine Liebe anderen gegenüber abhängig von ihren Werken mache und gleichzeitig singe, wie groß Gottes Gnade für mein Leben ist. Es ist der größte Unsinn, den es überhaupt gibt. Ich kann nicht Gottes Gnade annehmen und sagen, auch wie groß ein Sünder ich bin und wie wunderbar, dass Gott mich geliebt hat, an dem Punkt, an dem ich unliebenswürdig war und ich gehe und drehe mich um und sage zu der nächsten Person, aber dich liebe ich nicht, weil du bist gerade mir ein großer Störenfried. Du störst mein Leben, du störst meine kleine Welt, du störst mich. Das ist vollkommen absurd. Und wir sehen, dass diese Wahrheiten, von denen wir hier hören, die haben ganz praktische Auswirkungen in unser Leben, nicht wahr? Es ist nicht nur Theologie. Es ist nicht nur, wie wunderbar, dass es so ist, sondern das hat Konsequenzen für dich und für mich, wenn wir wirklich danach leben wollen. Wenn wir wirklich sagen, ich bin ein Kind Gottes und er hat mich erlöst, hat das Konsequenzen für dein und mein Leben. Und das bringt uns dann zu unserem letzten Grund, den Paulus hier nennt, weshalb diese wunderbare Gerechtigkeit auch uns Frieden mit Gott bringt und es schafft, das zu tun, weil es eben ein stellvertretendes Werk ist. Vers 24, schaut euch das an, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das fasst einfach wunderbar das zusammen, was Paulus vorher gesagt hat und was wir hier die ganze Zeit gehämmert haben. Ohne Verdienst, gerechtfertigt durch Gnade, also nicht etwas verdient, ich habe es nicht aufgrund von meinen Werken, es ist unverdient, aufgrund von der Erlösung, die in Christus Jesus ist. In einem Vers die ganze Predigt zusammengefasst, Paulus hat das viel besser geschafft als ich in dieser Zeit. Ja. Rechtfertigung, dieses gerecht sprechen und dann auch gerecht machen durch die Heiligung, das kann eben nicht verdient werden. Es ist reine Gnade, die Gott schenkt, damit das passiert. Und schaut euch Vers 24 nochmal an. Es ist aufgrund der Erlösung von Jesus Christus. Das heißt, aufgrund seines Todes am Kreuz und seiner Auferstehung. Denn am Kreuz von Golgatha starb Jesus Christus. Wieso starb Jesus Christus am Kreuz von Golgatha? Er starb, weil er deine und meine Sünden auf sich nahm. Er nahm deine und meine Sünde auf sich, als wäre es seine eigene, und Gottes Zorn, der die ganze Zeit auf uns lag, goss sich auf einmal auf über diese eine Person, der alles annahm, stellvertretend für uns. Das ist Stellvertretung. Jesus Christus starb am Kreuz wegen all dem, was du und ich verbockt haben in unserem ganzen Leben. Damit wir heute hier sitzen können und uns einer ewigen Hoffnung freuen können. Er für mich, der Sündlose für den Sünder, das reine Lamm für den dreckigen Wurm, der Ewige für den Hauch. Hätte er das machen müssen? Nein. Wäre Gott gerecht gewesen, hätte er die Menschheit komplett ausradiert nach Adam und Evas Sünde? Ja, absolut. Aber er hat es nicht gemacht. In weiser Voraussicht und so, dass er Ehre bekommt durch unser Leben, durch unseren Lob und unseren Preis, weil wir das verstanden haben, dass es Gottes Wirken war, stellvertretend am Kreuz für uns zu sterben. Deswegen hat er es zugelassen. Und das ist auch, was Jesaja im Alten Testament vortrefflich so vorhersagt, wenn er schreibt, in Jesaja 53, in der Stelle, die ihr sehr gut kennt: Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr, wieder ein Gott, aber der Herr warf unser alle Schuld auf ihn. Auf ihn. Das ist, was Glauben ausmacht. Ich kann euch ein persönliches Beispiel auch davon geben. Das ist das, was meinen Stolz am Ende das Genick gebrochen hat. Dieses Verständnis von: Es ist doch eigentlich gar nicht gerecht, dass dieses perfekte Lamm, was überhaupt nichts gemacht hat, für den gesamten Mist, den ich verbocke, sterben muss. Das macht keinen Sinn. Das ist eigentlich nicht gerecht. Aber Gott hat es so gemacht, weil das die einzige Gerechtigkeit, der einzige Weg war, damit ich jemals vor Gott gerecht stehen kann. Und das ist, wie jeder Mensch jemals errettet wurde. Im Neuen Testament schauen wir zurück auf diese wunderbare Tatsache. Im Alten Testament, wie wir jetzt bei Jesaja gesehen haben, schauen wir voraus auf diese Tatsachen. Und jeder Mensch im Alten Testament, der durch Gott errettet wurde und gläubig wurde, ist auf die gleiche Art und Weise gläubig geworden wie du und ich auch. Nämlich durch Glauben an diese Tatsache. Sie haben es gesehen als Vorschatten. Wir schauen zurück und glauben daran, weil es geschrieben steht und herauskommt wahre Erlösung. Also, komm zum Kreuz. Komm zum Kreuz durch Glauben allein. Komm zum Opferlamm, der deine Sünden auf sich genommen hat, damit du sie nicht mehr tragen musst, damit du frei bist. Und zwar wirklich frei, damit du wirklich erlöst bist, damit du jetzt und heute, jetzt schon, wenn du jetzt glaubst, gerechtfertigt vor Gott stehst. Und nicht noch x Werke tun musst, irgendwelche Dinge machen musst, um Gott zu beeindrucken, sondern dass du jetzt schon gerecht bist. Was kann es denn Besseres geben? Was muss denn Gott noch mehr machen, um dich davon zu überzeugen, dass er wert ist, angebetet zu werden? Er hat schon alles für dich getan. Du musst nur kommen. So wie wir dann auch am Ende der Bibel lesen, Offenbarung 22, Vers 17. Komm, und wer es hört, der spreche. Komm, und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens. umsonst. Dürstet dich? Dann komm. Es ist einfach und es ist eine wunderbare Botschaft. Aber du darfst auch nicht vergessen, dass wenn du diese einfache Botschaft geglaubt hast und wenn es sie dich verändert hat, dann wird sie dich nicht so lassen, wie du bist. Denn am letzten Tag aus dem gleichen Grund, denn du wirst am letzten Tag aus dem gleichen Grund gerechtfertigt sein, immer noch, wie du zuerst gerechtfertigt wurdest. Wenn du nun stirbst, nach 20, 30 Jahren Glauben und vor Gott stehst, wird sein Urteil über dich genau das gleiche sein und seine Sicht über dich genau die gleiche sein, wie zu Beginn, als du errettet wurdest. Weil es abhängig von einem Werk außerhalb von dir war. Abhängig von dem Glauben an die Person, an das Werk Jesu Christi. Hier ist aber nicht mehr nur noch von Rechtfertigung die Rede, sondern auch von Heiligung. Und das sind zwei Dinge, die man manchmal vermischt, die aber eigentlich nicht zusammengehören. Rechtfertigung ist dieses Positionelle, was einmal passiert. Es ist positionelle Gerechtigkeit. Es ist etwas, was Gott einmal überweist, ja, dieses Schuldenkonto einmal ausgleicht und dich nicht mehr nach deinen Werken richten muss. Beziehungsweise er richtet dich nach deinen Werken. Nur sind es nicht mehr deine Werke, die Gott richtet, sondern die perfekten Werke Jesu Christi. Weil Jesus nun in dir lebt und Gott nun seine perfekten Werke in dir sieht und du erkauft wurdest von ihm. Deswegen kann Gott dich gerecht richten nach deinen Werken, weil es nicht mehr deine perfekten Werke sind, sondern nun Christi Werke. Das ist ein monergistisches Werk, sagt man in der Theologie. Monergistisch heißt, es ist nur von einer Seite ausgelöst. Es ist Gott, der das wirkt. Heiligung dagegen, das war gerade Rechtfertigung, Heiligung dagegen ist ein Prozess. Es ist nicht etwas, was einmal passiert, sondern was ständig, jeden Tag, jede Sekunde in deinem Leben passiert. Und es ist ein synergistisches Werk. Synergistisch heißt, zwei Parteien sind beteiligt. Du und Gott. Nicht nur du, sondern auch Gott. Weil eben am Ende dieser ganze Prozess auch durch Gott gewirkt wird und durch Gott befähigt wird. Heiligung ist aber deswegen keine Voraussetzung für Rechtfertigung. Und das ist ein wichtiger Schritt zu verstehen. Ich muss nicht erst irgendwelche Dinge sein oder tun, um gerechtfertigt zu stehen. Sondern es ist eine Frucht, die aus diesem Einmal-Event heraus entsteht. Und die entstehen muss, weil wir in Hebräer 12, Vers 14 auch lesen, ohne diese Heiligung wird niemand Gott sehen. Weil wer diese nicht hat, damit zeigt, dass diese Wurzel von diesem Baum schon immer schlecht war und da noch nichts Neues gemacht wurde. Deswegen müssen wir Heiligung und Rechtfertigung im richtigen Balance verstehen. Es gibt nämlich einiges an irren Gläubigen oder irren Gläubigen, irre Theologien oder Irrlehren, die das versuchen zu vermischen. Gesetzlichkeit ist zum Beispiel eine davon, die dir irgendwie auftischt, du musst A und B machen, damit du gerechtfertigt bist. Was daraus resultiert, ist das, was Petrus in 2. Petrus 1, Vers 5 schreibt, nachdem er in 1, Vers 3 und 4 gezeigt hat, was Gott alles gemacht hat, schreibt er in 2. Petrus 1, Vers 5, so setzt deshalb allen Eifer daran, um anzufüllen und noch mehr zu machen. Und das Resultat davon ist Bruderliebe. Setzt allen Eifer daran. Wieso? Weil er in Vers 3 gesagt hat, dass Gott schon alles gemacht hat, was du zu Gottesfurcht und gottesfürchtigem Leben benötigst. Gott hat dir schon alles gegeben. Und weil er dir alles gegeben hat, nun kannst du gehen. Und nun musst du auch gehen. Und du wirst gehen. Und du wirst nach Heiligung streben. Und du wirst Früchte haben. Du wirst vorankommen, weil Gott in dir lebt. Und die Frucht des Geistes in dir wirkt. Ein fruchtleerer Christ ist kein Christ. Also wir haben heute in unserem Abschnitt vier wunderbare Gründe dafür gesehen, wieso das Erlösungswerk Jesu Christi uns Frieden bringt mit Gott. Der erste Grund war, weil es Gottes Werk ist, das war das Gott aber. Der zweite Grund ist, weil es ein Glaubenswerk ist und nicht auf unsere Werke basiert. Der dritte Grund war, weil es ein Werk ist, das wirklich für jedermann zur Verfügung steht. Und das vierte ist, weil es ein stellvertretendes Werk war. Jemand ist für dich eingetreten, um dich gerecht zu machen. Und unter diesen vier Gründen versteckt gab es sieben Eigenschaften von Gottes Werk, das ich euch nochmal auflisten möchte. Ich habe es hier und da gesagt, aber es ist schön, einfach nochmal zusammenzusehen. Dieses Werk, das Gott uns hier gibt, dieses Errettungs- und Erlösungswerk, ist ein lang erwartetes Werk. Es wurde schon von 1. Mose 3 in dem Versprechen gegenüber Eva, wurde es schon angefangen. Als Gott gesagt hat, das erste Evangelium, er wird jemanden schicken aus ihrer Linie heraus, der dem Satan den Kopf zertreten wird. Es ist ein lang erwartetes Werk. Zweitens ist es ein Werk, das nicht auf das Gesetz aufgebaut ist. Es hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Das Gesetz zeigt uns nur, dass wir dieses Werk benötigen. Drittens ist es ein Christus-zentriertes Werk. Es ist nicht um dich und mich herumgedreht, sondern es dreht sich um Jesus Christus. Viertens, es ist ein glaubensbasiertes Werk, haben wir schon mehrmals gehört. Fünftens, ist es ein alles einschließendes Werk. Nichts davon ist irgendwie ausgelassen, sondern es beinhaltet wirklich dein gesamtes Leben und alles, was damit zusammenhängt. Sechstens, ist es ein zornbefriedigendes Werk. Der Zorn Gottes, der in Römer 1, Vers 18 über der gesamten Menschheit steht, ist beschwichtigt worden durch das stellvertretende, und das ist der siebte Punkt dieses Werkes, ist das stellvertretende Werk Jesu Christi. Es ist ein wunderbares Werk, nicht wahr? Es ist wunderbar, dass Gott das so gemacht hat. Es ist so befreiend und es lässt dich davon abhalten, irgendetwas verdienen zu müssen, durch irgendwelche Kirchgänge oder Gebete oder Rituale oder gute Moral oder gutes Verhalten, das Gott sowieso nicht imponiert. Oder durch irgendwelche Spenden oder Ablässe oder das Einhalten von Gesetzen. Es ist wirklich sola fide, ein für alle Mal erlöst. Und wenn du dann im Glauben bist, wie ich mal ausgehe, die meisten von euch hier sind, dann gibt es uns doch unglaublich viel Boden, um Gott zu preisen und zu loben aufs Neue. Aufs Neue wieder zu schauen auf das, was Gott in deinem und meinem Leben getan hat. Und ihn anzubeten und ihm nachzufolgen und in der Heiligung zu wachsen. Und wenn du noch nicht im Glauben bist, dann komm. Die Tür ist offen. Lass uns zusammen beten. Großer, treuer Vater, wir sind dir so dankbar, Herr, für diese wunderbaren Erinnerungen, Herr, die wirklich auch in unser Leben tatsächliche Auswirkungen hat. Es ist nicht nur reines Kopfwissen, sondern Dinge, die unser gesamtes Herz erfassen, ergreifen, uns zu Anbetern machen, dich loben und preisen, unsere Herzen und unsere Gedanken ausrichten auf das, was wirklich wichtig ist in dieser Welt und die uns eine unendliche Dankbarkeit gibt. Unendliche Dankbarkeit, Herr, dass du uns gerufen hast, als wir noch Sünder waren. Dass wir es niemals verdient hatten, und niemals verdienen konnten, um von dir gerettet zu werden. Und gleichwohl wollen wir nun danach leben. Gleichwohl wollen wir allen Eifer daran setzen, deinen Namen groß zu machen, auch durch unser Leben, weil wir nun wissen und verstehen, dass du in uns wirkst und in uns lebst. Und dass es die gleiche Gnade ist, die gleiche Kraft, die uns am Anfang gezogen hat, die uns auch bis zum Ende hindurchbringt und die uns jeden Tag ermöglicht, gut von Bösem zu unterscheiden und richtige Wege zu gehen. Schenk uns, Herr, wahre Buße und schenk uns, Herr, wahre Demut, dass wir uns demütigen unter deine gewaltige Hand, Herr, damit du uns zur rechten Zeit erhöhst. Schenk du uns, Herr, diese Erkenntnis heute und hilf uns darin zu wachsen, jeden Tag mehr. Amen.